Die Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit sieht, freut sie sich mit ihm. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören, das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, werden verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Mal kurz aufzeigen, wer hat sich jetzt gerade an einer Hochzeit erinnert? Okay, ein paar Leute. Also es sind wahrscheinlich mit die bekanntesten Verse der Bibel auf der ganzen Welt, eben weil sie auf fast jeder Hochzeit vorgelesen werden. Auch auf meiner Hochzeit vor gut 8,5 Jahren wurden diese Verse vorgelesen und meine ältere Schwester hat sogar ein Lied über diese Verse gedichtet und hat es vorgelesen und ich sag euch, da sind wirklich Tränen geflossen. Bei meiner Frau natürlich, nicht bei mir oder so, mach ich nicht. Liebe ist wirklich das höchste der drei christlichen Kernworte. Die christliche Religion lässt sich mit drei Worten beschreiben. Glaube, Liebe, Hoffnung. Liebe aber ist das Größte, so sagt es zumindest der Schreiber dieser Verse, Paulus. Warum eigentlich? Warum ist Liebe in der Bibel so dermaßen wichtig? Ganz einfach. Es gibt eine einfache Erklärung. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16 steht, dass Gott Liebe ist. Gott ist Liebe. Nirgendwo sonst in der Bibel gibt es solch eine Aussage in der Kurzform über Gott. Die Bibel ist voller Beschreibungen von Gott, das macht Sinn, das ist klar. In der Bibel steht zum Beispiel, dass Gott auch ein zorniger Gott ist. Ja? In der Bibel steht, dass Gott ein barmherziger Gott ist. In der Bibel steht auch, dass Gott wie ein schöpferischer Gott ist. Aber in der Bibel steht nirgendwo, dass er ein lieber Gott ist. Sondern da steht, dass Gott Liebe ist. Merkt ihr schon ein bisschen den Unterschied? Ich gehe noch drauf ein. Gott ist Liebe in seinem Wesen. Es wird nur hier gesagt. Das ist das, was Gott wirklich in sich selbst ausmacht. Also mit einem Wort beschrieben, Gott ist Liebe. Das ist der einfache Grund, warum Liebe das Höchste ist. Warum Paulus das so sagen kann. Gott ist nicht Glauben. Gott ist auch nicht Hoffnung, aber er ist Liebe. Aber alle unser Glaube, alle unsere Hoffnung richtet sich auf diesen Gott, der Liebe ist. Und wenn wir das verstehen wollen, wenn wir tiefer verstehen wollen, was jetzt diese Liebe ist, also jetzt wissen wir, Gott ist Liebe. Das ist ganz einfach, so kann man es beschreiben, Gott ist Liebe. Aber jetzt müssen wir natürlich verstehen, was ist jetzt diese Liebe? Was macht diese Liebe aus? Ich sage schon mal eins vorweg, es ist nicht unbedingt die Liebe, die wir so im Fernsehen sehen, so Hollywood-mäßig und sowas, sondern es ist irgendwie was viel Tieferes. Was ist Liebe? Wie kann die christliche Religion sagen, dass sie eine Religion der Liebe ist? Was heißt Liebe? Wir wollen es nicht zu abstrakt machen, sondern ich glaube, Menschen verstehen sehr gut, wenn man Geschichten erzählt. Und das war schon zu allen Zeiten so. Menschen verstehen Dinge sehr gut, wenn man Geschichten erzählt. Deswegen wurden Märchengeschichten erzählt. Heute sind die modernen Geschichten eben in Filmen verpackt, so Herr der Ringe und all so Geschichten, schöne Geschichten. Aber Jesus wusste auch schon, dass Geschichten erzählen sehr, sehr gut ist, um Menschen etwas zu erklären. Zum Beispiel, was es heißt, dass Gott Liebe ist. Und es gibt eine sehr, sehr bekannte Geschichte, die Jesus erzählt, man nennt das auch Gleichnis, weil er eben etwas vergleichen möchte, irgendwie eine Verbindung herstellen möchte. Und es ist eine der eindrücklichsten Geschichten, die Jesus erzählt. Klassisch wird diese Geschichte das Gleichnis vom verlorenen Sohn genannt. Ich glaube, das ist nicht ganz korrekt, das so zu nennen. Mir ist es viel lieber, dieses Gleichnis, das Gleichnis vom Vater der Liebe zu nennen. Und das werden wir gleich sehen. In dieser Geschichte geht es zwar um zwei Söhne, aber im Kern, im Zentrum steht der Vater von diesen zwei Söhnen. Und um das zu verstehen, ich gehe gleich ein bisschen darauf ein, müssen wir natürlich zuerst diese wunderbare Geschichte lesen, sie mal hören, die Jesus erzählt hat. Das macht Florian für uns. Sie steht im Lukas-Evangelium 15, die Verse 11 bis 32.
Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte: Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts davon. Endlich ging er in sich und sagte: Mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können, und ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen, und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Dienern zu: Schnell, holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte ihn, was denn da los sei. Der sagte: Dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm: Du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht. Und jetzt kommt er nach Hause, da schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn. Mein Sohn, sagte der Vater, du bist immer bei mir. Und dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden.
Ich danke dir. Okay. In dieser Geschichte geht es im Kern um drei Personen, die wirklich wichtig sind. Und für die jüdischen Hörer der damaligen Zeit war die Rollenverteilung sehr, sehr klar, wer hier wer irgendwie darstellen soll. Wir schauen uns diese drei Personen mal an. Da ist also zuerst der Vater, und das ist klar für jeden Juden, das ist Gott. Das soll Gott irgendwie symbolisieren. Vor etwa 2000 Jahren in einer patriarchalistischen Welt, wo der Mann das Oberhaupt der Familie war, wurde Gott sehr, sehr selten als eine Mutter bezeichnet. Auch das kam vor, sogar im Alten Testament schon gibt es auch Stellen, wo Gott als Mutter bezeichnet wird. Aber hier war es sehr typisch, Gott als Vater darzustellen. In jener Zeit war die Figur des Vaters ein total positives Bild. In der Gesellschaft anerkannt. Vom Feminismus sozusagen noch nicht angekratzt, war er das perfekte Bild von Liebe. Der Vater sorgt dafür, dass es seinen Kindern und besonders natürlich seinen Söhnen gut geht. Deshalb wird in dem Gleichnis an der Figur des Vaters deutlich, was Liebe ist. Das werden wir gleich sehen. Kommen wir aber noch kurz zu den Söhnen. Der Sohn, ein Sohn ist in so Geschichten das Bild für das Volk Gottes, also für das Volk Israel. Jesus selbst war ein Jude, hat in Israel also gelebt und dieser Sohn war ein Bild für das Volk Israel. Und zwar, und das ist spannend, beide Söhne sind ein Bild für das Volk Israel. Der jüngere Sohn steht für jene aus dem Volk, die das genaue Gegenteil der frommen Elite sind, so weder gesetzlich noch sonderlich gehorsam gegenüber Gott, sondern sich irgendwie von Gott entfremdet hat. Diese Leute gab es auch damals, Menschen, die sich irgendwie von Gott entfremdet haben. Der ältere Sohn steht für diejenigen im Volk, die besonders fromm sind. Ja? Vielleicht kennt ihr auch besonders fromme Menschen. Er war total gehorsam gegenüber Gott, aber auch sehr gesetzlich war er. Und dadurch hat er sich tatsächlich auch irgendwie von Gott entfremdet. Das schauen wir uns gleich genauer an. Dieser ältere Sohn, das sind im Grunde genommen diejenigen im Volk, die jetzt auch dieses Gleichnis hören, die fromme Elite des Volkes. Also kann man eigentlich sagen, in diesem Gleichnis stehen zwei Typen, zwei Menschentypen gegenüber. Der eher irgendwie gesetzliche Typ und der antigesetzliche Typ. Gesetzlich und antigesetzlich. Jesus erzählt diese Geschichte vor 2000 Jahren. Aber ich finde es total faszinierend, dass diese Menschentypen eigentlich heute immer noch vorkommen. Auch heute werden wir in der Gesellschaft und vor allen Dingen auch vielleicht hier in der Kirche, in der Gemeinde, Menschen finden, die eher antigesetzlich unterwegs sind. Das trägt die Gesetzliche in der Regel auf. Und wir kennen gesetzliche Typen und die regen sich über die Antigesetzlichen in der Regel auf. Und so werden hier zwei Typen gegenübergestellt. Jetzt ist in dieser Geschichte ganz viel die Rede von irgendwie Sandalen und Ringen und ganz viele Symbole. Und das ist uns vielleicht gar nicht mehr so bekannt, was das überhaupt alles so bedeutet. Deswegen habe ich mir einfach mal den Spaß erlaubt, diese zwei Typen in unsere Gesellschaft zu übertragen. Also wie würden diese beiden Typen, der gesetzliche und der antigesetzliche Typ, ja, wie würden die heute wohl so reden? Wir sind rechts und links schon Stühle aufgebaut. Wir fangen an mit dem antigesetzlichen Typen. So, dafür muss ich mich umziehen, dass ich bin ein bisschen zu schick dafür.
Und gleich wieder.
Wieso? Mach noch einen Knopf auf für die Ladies. Instagram, folgt mir einfach hier. Ich bin nicht cool. Ich genieße einfach im Moment meine Freiheit. Das ist einfach toll. Freiheit ist doch echt das höchste Gut oder so. Richtig wichtig, oder? Freiheit? Oh, ich genieße das. Ich genieße das richtig, mich einfach auch ausprobieren zu dürfen. So mit allen möglichen Sachen. Das macht einfach total Spaß. Das ist witzig und so. Und da soll mir auch niemand reinreden. Auch Gott soll mir da nicht reinreden, weil es irgendwie meistens nicht so. Bin schon so fromm auch erzogen worden, irgendwie. Aber ich habe auch erkannt, würde ich jetzt mal so sagen, also in der Bibel steht doch, dass mir nicht wirklich alles erlaubt ist. Und Freiheit, also wir sind so zur Freiheit, steht da irgendwo, zur Freiheit gerufen, glaube ich. Irgendwie so. Also wir sollen frei sein, steht da. In der Bibel, auf jeden Fall. Und in der Bibel steht auch, habe ich irgendwo mal gelesen, ich vergesse mal diese Verse, da steht, alles ist erlaubt. Das steht da, habe ich gelesen. Alles ist erlaubt, alles. Wirklich alles. Ich meine, da steht nicht so ein paar Sachen. Alles ist erlaubt. So, ja. Nicht alles dient dir zum Besten, ich weiß, das steht da auch irgendwie so, ne? Aber woher soll ich wissen, was mir zum Besten dient, wenn ich mich nicht ausprobiere? Wenn ich die Dinge nicht herausfinde,
so, man muss sein Leben doch in die Hand nehmen. Das macht, nimm dein Leben in die Hand. Aber das andere macht doch gar keinen Sinn.
Klar.
Fällt man vielleicht auch mal irgendwie auf die Nase, merkt man, okay, das war nicht mein Bestes oder so, ja. Und dann steht man halt wieder auf und macht weiter. Und ich finde es so genau, das so genial, so, dass doch genau da Gott ins Spiel kommt. Wenn ich auf der Nase liege. Also dann brauche ich Gott. So. Und das Coole ist, ne, das ist richtig genial, dann ist Gott auch da. Der hilft mir wirklich auf. Das habe ich schon erlebt. Ey. Dafür bin ich Christ. So, ne? Der hilft mir wirklich. Und dann kann Gott kommen und helfen. Das ist genial. Mir geht es immer so. Ich erinnere mich dann an Gott, wenn etwas schief läuft. Wenn etwas schief läuft in meinem Leben, dann weiß ich, okay, Gott ist da. Ich kann so zu ihm kommen, wie ich bin. Das hat so ein FEG-Pastor mal so geschrieben in so einem Lied. Super. Ich kann so zu ihm kommen, wie ich bin. Das ist mir das Wichtigste. Nee, Gott ist sogar ein Gott, der läuft mir entgegen. Ich finde, Gott ist echt ein richtig cooler Typ. So, jetzt muss ich die Frisur wieder richten. Jetzt muss sie richtig schief sein.
Ja, ich soll auch was sagen. Ich mag es, wenn alles in geordneten Bahnen läuft. Das ist mir wichtig. Ich habe mir auch Notizen gemacht. Also ich kann auch feiern und auch Spaß haben. Aber davon lasse ich mein Leben nicht bestimmen. Das ist mir wichtig. Ganz ehrlich, was der Typ da eben so gesagt hat, das regt mich ehrlich gesagt richtig auf. Richtig. Klar, Freiheit ist schon irgendwie sogar ein Menschenrecht. Und in der Bibel steht das vielleicht, ja, das mag schon sein. Aber ich finde, Freiheit muss auch seine Grenzen haben. Man kann Gott doch nicht so ausnutzen. Mein Gott. Ich verstehe es auch nicht, wie Gott sich so ausnutzen lässt, oder? Warum macht er das so? Seine Gesetze sind gut für uns. Sie wollen uns anleiten zu einem guten und sinnvollen Leben. Kann man doch nicht so mit Füßen treten. Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Jedenfalls glaube ich das. Manchmal muss man halt hart arbeiten dafür, dass man versorgt ist. Mich regt es total auf. Mich regt es auf, wie Gott diese antigesetzlichen Typen lieben kann. Die haben nichts geleistet. Nichts. Gar nichts. Ich kann mich doch nicht mit denen an einem Tisch setzen. Schon gar nicht nach dem Gottesdienst. Das geht nicht. Die sollen erstmal ein bisschen lernen, sollen die. Und sich verändern. Die sollen christliche Werte erstmal annehmen und auch der christlichen Ethik entsprechen. Die sollen einfach erstmal christlicher werden. Dann kann man auch vielleicht mal eine Cola miteinander trinken oder so. Ich arbeite, und das meine ich wirklich ernst, ich arbeite den ganzen Tag dafür, dass Gott mich liebt. Weil mir seine Liebe wichtig ist. Ich arbeite mich ab. Ich racker mich ab. Ich tue alles dafür. völlig verschiedene Typen, ihr habt es gemerkt, ich habe versucht ein bisschen zu überzeichnen. Ich hoffe, das war soweit okay. Aber meine Frage an dich ist tatsächlich, zu welchen Typen tendierst du? Wo hast du dich vielleicht eher wiedergefunden, wo du denkst, oh, das entspricht vielleicht auch meinem Denken, natürlich nicht so krass in der Art und Weise, aber zu welchen Menschen tendierst du? Ich denke, dass wir alle irgendwie mal in die eine und mal in die andere Richtung tendieren. Ich glaube, man kann wenige Menschen wirklich irgendwie abstempeln und sagen, ah, das ist gesetzlich, der ist antigesetzlich. Nein, wir alle tendieren hin und wieder mal in die eine und mal in die andere Richtung. Auch in unseren Gemeinden, so nehme ich das immer wieder wahr, erleben wir diese Spannung dieser beiden Typen. Zum Punkt gebracht könnte man sagen, dass der gesetzliche Typ dem antigesetzlichen Typen vorwirft, Gottes Liebe auszunutzen. Mal was dran sein. Aber auch der gesetzliche Typ trägt ein großes Laster. Er hat nicht verstanden, dass es bei Gott nicht um Leistung geht. Das Entscheidende ist also, wie Gott mit uns gesetzlichen und uns antigesetzlichen Typen umgeht. Wie begegnet uns Gott, der Liebe ist? Der Vater in dem Gleichnis symbolisiert das, ja? Und das Gleichnis erzählt uns in aller Schlichtheit, so ist Gott. So gütig, so gnädig, so voller Erbarmen, so überfließend von Liebe für beide Söhne. Es ist der Vater, der auf beide Söhne zugeht. Gott ist es, der zu dir kommt, ob du jetzt antigesetzlich oder gesetzlich RTs unterwegs bist. Gott wirbt um dich und will dich aus deiner Entfremdung zu sich ziehen und dich zu ihm ziehen an den Tisch. So ist es am Ende vom Gleichnis, mit ihm gemeinsam essen und feiern. Aber der Reihe nach. Schauen wir uns mal diese beiden Typen an, wie Gott ganz konkret mit diesen beiden Söhnen umgeht. Zuerst zu dem antigesetzlichen Typen. Da ist also dieser jüngere Sohn, der sich vom Vater bewusst entfremdet, also eine bewusste Entscheidung auch trifft. Ich gehe hier weg. Er will seinen eigenen Weg gehen und das stellt sich im Nachhinein als einen Fehler heraus. Sein Loslassen vom Vater treibt ihn weg von allem, was ihm im Leben Halt gegeben hat, nämlich sein Zuhause. Er verliert Stück für Stück den gesellschaftlichen Anschluss und seine religiöse Bindung. Am Ende seiner Entfremdung darf er nicht einmal mehr Schweinefutter essen. Nicht einmal so viel wie ein Schwein ist dieser Mann noch wert, dieser Sohn. Schlimmer kann es seinen Jugend nicht treffen, für den ist er diese Geschichte erzählt. Am Schwein, das ist wirklich das Unreinste schlechthin, da liegt der Sohn jetzt, ja. Und da erinnert er sich an sein Zuhause und macht sich auf den Weg. Und wie ist jetzt Gott? Wie ist der Vater? Der Vater ist es, der Erbarmen mit dem jüngeren Sohn hat und auf ihn zurennt. Ja, der jüngere Sohn kommt, um sich zu entschuldigen, aber das weiß der Vater ja noch nicht, als er den Sohn aus der Ferne sieht. Da weiß er noch nicht, dass er sich entschuldigen will. Trotzdem rennt er los. Er kann die Ankunft des Sohnes noch nicht einmal abwarten. Nein, er läuft los, ihm entgegen. Und es bedeutet, dass sich dieser Vater sein langes Gewand anheben muss. Die Patriarchen der damaligen Zeit, so Väter, die trugen so lange Gewänder. Und er muss es anheben, um laufen zu können. Und das bedeutet, man sah seine Waden. Ja, seine Beine. Und die Beine waren auch unrein, die zeigte man nicht. Aber der Vater tut das. Er hebt sein Gewand hoch und läuft entgegen. Ja. Etikette spielt bei Gott da überhaupt gar keine Rolle. Zu warten oder eben das hochzuziehen, nein, das macht er. Der Gott der Liebe erniedrigt sich damit irgendwie selbst. Das ist Liebe. Der Vater verlässt sein Haus und läuft dem Sohn entgegen, küsst den eben noch bei den Schweinen gelegenen Sohn. Aber das muss gestunken haben. Der muss richtig gestunken haben, der Junge, ja? Aber er küsst ihn. Das ist Liebe. Und übrigens die Reihenfolge hier sehr, sehr spannend. Der Vater küsst seinen Sohn, das wird im Text so geschrieben. Er küsst seinen Sohn noch bevor der Sohn um Vergebung bittet. Er hat noch nicht Entschuldigung gesagt, dass er irgendwie weggegangen ist, sein ganzes Erbe verprasst hat. Gott nimmt den schon in den Arm. Der Vater nimmt ihn in den Arm. Zögert keine Sekunde. Ja, Liebe bei Gott ist bedingungslose Liebe.
wirklich bedingungslos. Gut, dann stottert der Sohn in so eine Entschuldigung. Und der Vater zögert keine Sekunde, seinem Sohn wieder den vorherigen Status zu verleihen. Er bekommt ein langes Gewand, den Siegelring als Zeichen der Familienzugehörigkeit. Ja, das ist Liebe. Vollkommene Annahme. Wer Gott als Liebe ist, wird für dich, der du vielleicht eher der antigesetzliche Typ bist, sehr anschaulich. Dich erwartet pure Annahme, Barmherzigkeit und Vergebung durch Gott. Immer wieder aufs Neue. Kein Abwarten der Entschuldigung, kein irgendwie, ach so, ich hab's dir doch gesagt, dass das schief geht. All das steht nicht in dem Text. Gott läuft auf den Menschen zu, der sich von ihm entfremdet hat. Gott erniedrigt sich selbst letztendlich so weit, dass er sich sogar ans Kreuz schlagen lässt in Christus. So stark, er stirbt für dich, so stark erniedrigt er sich, um dich wieder in seine Familie aufzunehmen. Und deswegen gilt dir, wenn du eher so der antigesetzliche Typ bist, so unterwegs bist, ja, du kannst tatsächlich zu Gott so kommen, wie du bist. Stinkend nach Schwein, arm und schuldig. Gott ist schon auf dem Weg zu dir und lädt dich ein. Komm, Gott feiert ein Fest und du bist der Grund dieses Festes. Du. Für dich. So ist Gott. Das ist Liebe. Und wie verhält sich Gott jetzt diesem gesetzlichen Typen gegenüber? Der ältere gesetzliche Sohn versteht seinen Vater nicht mehr. Warum ist er seinem jüngeren Bruder gnädig? Nebenbei, er spricht ihn nicht als Bruder an. Das kann er gar nicht. Das kann er nicht. Warum ist er diesem Typen, der da zurückgekommen ist, so gnädig? Dieser Bruder ist doch eine Schande für den Vater und für die ganze Familie. Die Familie muss rein bleiben, gut bleiben, schön bleiben. Und das ist eine Schande. Denkst du auch manchmal so über deine Mitmenschen? Schande? Boah, schrecklich. Wie kann der nur? Jesus spricht hier zu seinen Zuhörern und seine Worte haben hier wirklich Sprengkraft, weil das sind seine Zuhörer jetzt. Um die geht es. Dass Jesus, der Sohn Gottes, zu den Armen und Sündern geht und mit ihm an einem Tisch sitzt, sie ruft in sein Reich, ist völlig unverständlich und eine Provokation für die fromme Elite des Volkes. Aber für mich ist das der Grund, warum ich Christus glaube. Warum feiert Jesus nicht mit den Frommen? Ja, es gibt so viele Geschichten, wo er wirklich mit dem Abschaum der Gesellschaft am Tisch sitzt. Aber es gibt keine Geschichte, wo er mit der Elite mal irgendwie schön zusammen ist. Ja? Und dabei halten die doch wirklich alle Gesetze. Sie tun so viel. Und genau das ist jetzt die Frage von diesem älteren Sohn. Ich tue doch alles für dich. Ich tue doch alles für dich. Er denkt, er würde der Sohnesrolle perfekt entsprechen. Er hätte es sich doch verdient, dass der Vater jetzt mit ihm feiert. Als er aber mit ansehen muss, dass für den heimgekehrten, möchte gern Bruder, ein Fest gefeiert wird, erfüllt es ihn mit Zorn. Er sagt, nein, das kann nicht mein Vater sein. Nein, so kann Gott nicht sein. Mein Gott ist doch ein Gott des Gesetzes. Das Alte Testament ist voll davon. Ein Gott, der harte Arbeit doch belohnt. Die gute Nachricht von dem Gott, der in Jesus den Sünder vergibt. Eigentlich ist das eine schlechte Nachricht. Zumindest für mich, der ich so hart arbeite. Das sind gruselige Gedanken, oder? Aber genau das ist irgendwie die Übersetzung von diesem Bild, von diesem gesetzlichen Sohn. Und ja, das Evangelium, diese Botschaft von der gnädigen Annahme Gottes in Jesus, für jeden Sünder ist nach menschlichen Maßstäben tatsächlich nicht gerecht. Es ist nicht gerecht. Aber genau so ist Gott, so ist Liebe. Annahme hat nichts mit Gerechtigkeit irgendwie im juristischen Sinn zu tun. Für den gesetzlichen Sohn stellt der Vater mit der Aufnahme des verlorenen Sohnes und der fröhlichen Feier die Lebensordnung schlechthin in Frage. Der abtrünnige jüngere Sohn feiert drinnen, der ist drinnen am Tisch und feiert, Und der gerechte ältere Sohn steht draußen, kommt gerade von der Arbeit und steht wirklich im Abseits. Steht im Abseits. Und das ist irgendwie unfair, wenn man sich das mal so vorstellt. Das ist doch irgendwie unfair, oder? Das schauen wir auch hier darauf, wie der Vater mit seinem älteren Sohn hier umgeht. Der Vater ist es, der nach draußen geht. Wieder ist es der Vater, der auf den Sohn zugeht. Nicht andersrum. Das ist so ein wichtiges Prinzip bei Gott. Dass Gott zu dir kommt. Das haben wir zu Weihnachten gefeiert. Ja? Gott kommt zu dir. Und der Vater redet seinen verärgerten Sohn hier jetzt richtig freundlich an. Er spricht ihn liebevoll mit Kind an. Nicht mit Sohn oder hey, älterer Sohn oder hier, weißt du? Nein, Kind. Er sagt Kind zu dem Sohn. Auch das ist bedingungslose Liebe. Er bleibt Kind. Auf die Argumentation seines Sohnes, er sagt dann, ja, hier, kannst du das tun und so, da geht der Vater überhaupt gar nicht drauf ein. Der Gehorsam des älteren Sohnes, der steht aus der Frage, er hat ja irgendwie recht, der ältere Sohn. Doch muss ich jetzt zeigen, ob sein Gehorsam ein freier Gehorsam ist oder der Gehorsam eines Sklaven. Ja, wir dürfen, vielleicht sollten wir Gott sogar gehorsam sein, weil es wirklich gut ist für unser Leben. Aber tun wir das aus der Freiheit heraus? Weil wir wirklich glauben, dass Gott Gutes für uns bereithält? Oder tun wir das, weil wir denken, wir sind Sklaven Gottes? Wir müssten das tun. Bei Gott sind wir freie Söhne und Töchter. Freie. Das ist Gott, das ist Liebe. Wir sollen keine Sklaven Gottes sein, in keinster Art und Weise, die aus einer Verpflichtung irgendwie Gott dienen. Der ältere Sohn muss sich also entscheiden, wie er sich zu der Liebe des Vaters jetzt verhält. Er muss akzeptieren, dass die Liebe des Vaters bedingungslos ist, sowohl für ihn als auch für den anderen Sohn. Der gesetzliche Typ muss lernen, dass die Liebe Gottes nicht nur denen gilt, die den Willen des Vaters erfüllen, sondern auch denen, die von der Liebe Gottes eigentlich nichts wussten wollen, aber doch genau darin Erlösung gefunden haben. Und diese Frage müssen wir uns auch heute gefallen lassen. Können wir heute einen Menschen in der Familie Gottes willkommen heißen, der noch nach Schwein stinkt? Oder sagen wir, dusch dich erstmal? Können wir ihn willkommen heißen, der unseren religiösen Gesetzen, unserer Ethik, die ja vielleicht wirklich richtig ist und gut ist, der vielleicht nicht unserer Etikette entspricht, können wir es aushalten, dass Gott diesen Menschen trotzdem annimmt? Und zwar bedingungslos? Ich glaube, da haben wir zu lernen in unseren Gemeinden, ich nehme das so wahr, immer wieder neu, zu sagen, bedingungslose Annahme. Das heißt nicht, dass sich ein Mensch nicht trotzdem auf den Weg mit Gott macht und irgendwo entdeckt, dass sein Leben noch viel mehr bereithält als vorher. Aber Gott nimmt an, ihr Lieben, Gott liebt bedingungslos. Das ist das, was diese Geschichte lehrt. Die Frage ist, ob wir uns bedingungslos auf diese Liebe einlassen. In aller Konsequenz. Das ist der Kern dieses Gleichnisses. In einer TV-Soap, die ich natürlich nicht geguckt habe, sagt ein Schauspieler, bedingungslose Liebe ist genauso unreal wie der Osterhase und der Weihnachtsmann. Dann sagt so ein Schauspieler. Ich glaube, das stimmt nicht. Osterhasen und Weihnachtsmann, okay, das sind menschliche Erfindungen, aber diese bedingungslose Liebe nicht. Denn Gott ist Realität. Der Mann am Kreuz zeigt mir das, Jesus. Jesus zeigt uns, was bedingungslose Liebe heißt. Es heißt, sich für seine geliebten Söhne und Töchter ans Kreuz schaffen zu lassen. Das ist Jesus. Das ist Gottes Liebe. Bedingungslose Liebe heißt, sich selbst dem anderen ganz hinzugeben, ja sogar irgendwie ohnmächtig zu sterben am Kreuz, weil die Liebe sich nicht mit Macht, sondern mit Ohnmacht durchsetzt. Ganz verrückt. Wenn du entfremdet bist von Gott, der antigesetzliche Typ bist, dann möchte ich dich daran erinnern, dass Gott dich bedingungslos liebt. Wenn du auf Irrwegen bist, orientierungslos, in einem Ausprobieren drin bist. Gott liebt dich. Bei Gott hast du ein Zuhause, in dem du bedingungslos angenommen bist. Für Gott bist du immer noch sein Sohn oder seine Tochter und er sehnt sich nach einem Fest mit dir. Er sehnt sich danach, dass du kommst und gemeinsam mit Gott feierst und er dich versorgt mit diesem Fest. Gott lädt dich ein. Komm und erfahre Vergebung, Annahme und die Ehre, Gottes Kind heißen zu dürfen. Und für dich, wenn du dich eher mit dem gesetzlichen Typen identifizierst, ich lade dich ein, den Gott der Liebe bedingungslos zu lieben. Aufzuhören zu sagen, so muss mein Gott aber sein. Er liebt bedingungslos. Überwinde den Anstoß des Evangeliums, nämlich dass wirklich der Sünder geliebt ist. Es ist keine Floskel. Überwinde es, den Fremden fremd zu bleiben. Deine Selbstgerechtigkeit und Lieblosigkeit steht Gottes Annahme und Gottes Liebe gegenüber. Steh nicht länger abseits und richte über all das, was ach so schlecht läuft. Lass uns lieber gemeinsam feiern. Komm rein, feier mit. Du hast genauso viel Essen wie der andere. Und es ist am Ende ein Fest auch für dich. Lass uns gemeinsam feiern, dass Gott den Sünder gerecht spricht. Sei ihnen ein Bruder, eine Schwester, übernimm Verantwortung dafür, dass er ins Leben zurückfindet. Du kannst ihm Liebe beibringen, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein, aber stell niemals die Kindschaft dieses Sohnes in Frage. Niemals. Lerne von Gott bedingungslos zu lieben und so wirst du beschenkt, weil du nicht mehr abseits, sondern mittendrin in der Gnade Gottes stehst. Ja, was bist du nun? Bist du jetzt eher der gesetzliche oder antigesetzliche Typ? Was hast du mitgenommen von dieser tollen Geschichte, von diesem Gleichnis? Ich möchte mitnehmen, und das ist das, was vielleicht, was mir wichtig wäre, was hängen bleiben soll. Das Gleichnis lehrt uns, Gott liebt dich bedingungslos. Alles kann vergehen. Eine Sache bleibt. Die Liebe Gottes zu dir. Wir wollen ein Lied miteinander singen. One thing remains, und die Antwort ist, was bleibt, ja? One thing remains, was bleibt? Die Liebe. Gott geht den Weg mit dir, den Weg der Liebe. Stellt euch vor, wir würden nicht mehr in der selbstbezogenen Freiheit und auch nicht mehr unter dem versklavenen Gesetz leben, sondern sind ausschließlich bewegt von Gottes Liebe. Ich glaube, das wäre eine Revolution. Das wäre die Bewegung, die wir sein wollen, die das Christentum schon immer war. Lass uns dieses Lied gemeinsam singen und danach möchte ich mit uns ein Gebet sprechen. Ich lade dich dann, werde ich einladen, dieses Gebet dann mit mir mitzusprechen. Ein Gebet, wo du, ob du jetzt der gesetzliche oder der antigesetzliche Typ bist, wo auch immer du stehst, wo du neu Ja sagen kannst zu dem Gott der Liebe. Zuerst singen wir das Lied und dann beten wir.